Oh Gott.
SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rönspieß, guten Abend. Das EU-Parlament stuft Russland als terroristische Mittel nutzenden Staat ein. Wir berichten dazu aus Straßburg. Im SWR2-Tagesgespräch sagt uns Johannes Vogel von der FDP, warum er mit dem Kompromiss zum Bürgergeldgesetz sehr gut leben kann. Und neues schottisches Unabhängigkeitsreferendum erstmal gekippt. Warum Schottlands Regierungschefin nach der Entscheidung des obersten Gerichts in London auf die nächsten Parlamentswahlen setzt, erklärt unser Korrespondent. Das sind drei unserer Themen bis 6:30 und wir starten mit einem Zitat aus der Financial Times von heute. Nach demütigenden Rückschlägen auf dem Schlachtfeld versucht Russland, Millionen Menschen abseits der Front das Leben zur Hölle zu machen und Kiew auf diese Weise zu zwingen, um Frieden zu bitten. So steht es dort in einem Kommentar. Wie Russland das erreichen will, ist seit Wochen klar erkennbar. Angriffe auf die Energieinfrastruktur, die zu immer mehr Stromausfällen führen, im Winter. Nur noch ein Bruchteil des Stromnetzes funktioniert noch, ist regelmäßig überlastet. Deshalb mussten heute drei funktionierende ukrainische Atomkraftwerke vom Netz genommen werden. Und deshalb sind nicht nur viele Ukrainer immer wieder ohne Strom. Heute ist auch in Teilen des Nachbarlands Republik Moldau der Strom ausgefallen. Russland hat heute seine Angriffe nochmal verstärkt. Der Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros sieht einen Zusammenhang mit der neuen Resolution des Europaparlaments. Das hat Russland heute als einen terroristische Mittel nutzenden Staat eingestuft. Aus Straßburg berichtet Stefan Überbach.
Es sind deutliche Worte in Richtung Moskau. Russland zerstört bei seinem illegalen Angriffskrieg in der Ukraine vorsätzlich zivile Infrastruktur, greift wahllos Wohngebiete an und begeht Gräueltaten an der Bevölkerung, heißt es in einer Resolution des Europäischen Parlaments. Für die große Mehrheit der Abgeordneten steht fest, die Russische Föderation ist ein staatlicher Terrorismusunterstützer und sie bedient sich terroristischer Methoden. 494 Parlamentarier waren dafür, knapp 100 haben sich enthalten oder mit Nein gestimmt. Eine wichtige und richtige Entscheidung, findet Christdemokrat Michael Gahler, weil das Europaparlament damit die russischen Kriegsverbrechen umfassend und klar benennt und die EU-Kommission sowie die Mitgliedstaaten zum Handeln auffordert.
Zum Beispiel die Isolation Russlands in internationalen Organisationen zu verstärken und die Beziehungen auch auf ein Minimum zu beschränken. Aber vor allen Dingen wollen wir auch, dass die Kommission darauf hinarbeitet, dass wir insbesondere die bereits eingefrorenen russischen Staatsvermögen, aber auch Oligarchenvermögen, dass wir zu einer soliden Rechtsgrundlage kommen, um diese eingefrorenen Mittel auch zum Wiederaufbau der Ukraine verwenden zu können.
Nach Ansicht des Europaparlaments unterstützt der Kreml schon seit Jahren terroristische Regimes wie das in Syrien und gibt selbst terroristische Aktionen in Auftrag. Genannt werden unter anderem die Vergiftung der Familie Skripal, Mordanschläge auf russische Regierungsgegner, Menschenrechtsverletzungen durch die Söldnergruppe Wagner oder der Abschuss des Flugs MH17 über der Ostukraine. Die europäischen Abgeordneten fordern die Mitgliedstaaten der EU dazu auf, angesichts dieser langen Liste schnell ein neues Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg zu bringen. Der Beschluss des Parlaments hat zwar vor allem symbolische Bedeutung, Martin Schirdewan, der Fraktionschef der Linken, hält ihn trotzdem für falsch.
Weil erstens es überhaupt keinen rechtlichen Rahmen dafür gibt. Im europäischen Recht, da wird ein Präzedenzfall geschaffen, der ziemlich gefährliche Implikationen zeitigen kann. Erstens können damit bestehende diplomatische Initiativen gestört werden, wie zum Beispiel das Getreideabkommen. Und zweitens, und das halte ich für viel schwerwiegender, wird damit natürlich der Weg für gelingende Friedensgespräche und gelingende diplomatische Offensiven, um diesen elenden Krieg endlich zu beenden, erschwert und das führt in die völlig falsche Richtung.
Auch von der rechten Seite des Parlaments kommt Kritik. Die deutsche AfD etwa spricht von einer kontraproduktiven Entscheidung, die nur zu einer weiteren Eskalation führen werde. Der CDU-Außenexperte Michael Gahler sieht das ganz anders.
Wir helfen damit auch mit diesen klaren Aussagen denjenigen in Russland, die auf ein anderes Russland hoffen. Wir sind im engen Kontakt mit der russischen Opposition und der Zivilgesellschaft und die erwarten von uns auch klare Sprache. Und hoffentlich wird das in den entsprechenden Kreisen in Moskau auch ein Umdenken schrittweise in die Wege leiten, neben der militärischen Entwicklung.
In den vergangenen Wochen ist Russland bereits mehrfach zu einem staatlichen Terrorsponsor erklärt worden, etwa von den baltischen Staaten, von Polen und Tschechien, aber auch von den parlamentarischen Versammlungen des Europarats und der NATO. Mit seiner heutigen Entscheidung steht das Europäische Parlament also alles andere als alleine da.
Vom Europaparlament zum deutschen Parlament. Wenn der Bundestag in der Haushaltswoche über den Kanzleretat berät, dann kommt es traditionell zur Generalaussprache. Man könnte auch sagen, Generalabrechnung mit der Politik der Bundesregierung. Und da haben heute erwartungsgemäß Unionsfraktionschef Merz und auch die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel ein sehr düsteres Bild gezeichnet. Der Kanzler hat, wie erwartet, dagegen gehalten. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik hat auch auf die Zwischentöne gehört.
Es ging recht wunderlich zu in dieser letzten Generaldebatte in diesem Jahr, was unter anderem an den Ausführungen des Oppositionsführers Friedrich Merz lag.
3 Tage nach Kriegsausbruch haben Sie von dieser Stelle aus eine wirklich bemerkenswerte Regierungserklärung abgegeben.
Lob von Merz für Scholz, der das ungerührt auf der Regierungsbank über sich ergehen ließ. Denn natürlich war das Lob vergiftet.
Herr Bundeskanzler, vor 9 Monaten hatten Sie die Chance, vielleicht sogar die historische Chance, dieses Land wirklich grundlegend zum Besseren hin zu verändern. Sie haben diese Chance nicht genutzt und wahrscheinlich werden Sie nach menschlichem Ermessen jedenfalls eine solche Chance auch nicht wiederbekommen.
Was wiederum gäbe es Neuwahlen, eine Chance für Merz wäre, dem die Fraktionschefin der AfD, Alice Weidel, in schneidender Klarheit eine wohlbekannte Wahrheit servierte.
Man merkt, dass Friedrich Merz unbedingt Bundeskanzler werden will. Der redet schon wie Olaf Scholz. Aber nun ja. Doch, ist so.
Nun ja. Zu sehen war jedenfalls ein grinsender Merz. Dabei war auch dieses Kompliment wenig wohlwollend. Merz hatte eine eher uninspirierte, fast scholzige Rede gehalten. Ganz anders der Kanzler. Olaf Scholz gestikulierte wild, lobte seine Regierung und setzte gezielte Stiche, wie sonst nur sein Kontrahent.
Dass wir dafür sorgen, dass die Bundeswehr so ausgestattet wird, dass das über Jahrzehnte funktioniert. Das ist mit dem Sondervermögen verbunden. Ein langfristiger Plan, nicht schnelle, hektische PR-Erklärung, Herr Merz.
Herr Merz. Ganze 7 Mal richtete Olaf Scholz das Wort direkt an den Mann, der ihm direkt gegenüber saß. Und jedes Mal wurde es munterer im Plenum.
Und dann höre ich, dass Sie, Herr Merz, sich beim CDU-Parteitag hinstellen und allen Ernstes behaupten, nicht die letzten 16 Jahre CDU-geführter Bundesregierung seien das Problem unseres Landes, sondern die letzten 16 Wochen unter Führung der Ampelkoalition.
Johlendes Gelächter und Applaus von der Unionsfraktion. Verkehrte Welt. Olaf Scholz wartete ein Weilchen und setzte dann einen wohlüberlegten Punch vom Rednerpult.
Da kann ich nur sagen, wer das glaubt, der glaubt auch an sprechende weiße Kaninchen. Willkommen in Alices Wunderland. Willkommen im Wunderland der CDU-CSU, wo die Realität auf dem Kopf steht.
Den literarischen Nonsens, den Olaf Scholz so lustvoll zitierte, wollte CSU-Fraktionschef Alexander Dobrindt so nicht stehen lassen, womit die Wunderlandgeschichte dieser Debatte noch einen weiteren wunderlichen Twist bekam, für den Dobrindt tief in die Augsburger Puppenkiste griff.
Mir fällt ehrlich bei dieser Bundesregierung nur eins ein: Jim Knopf und der Scheinriese. Je näher man ihrer Bundesregierung kommt, umso kleiner werden ihre politischen Leistungen. Das ist die Realität.
Eine weitere Realität dieser Generaldebatte, die offenkundig eine hohe Illusionsquote zu verzeichnen hatte.
Wir bleiben in Berlin. Kompromiss beim Bürgergeld, das war die Eilmeldung gestern. Heute soll der neue Vorschlag der Ampel im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag beraten werden. Die Koalition hat sich auf strengere Regeln für Leistungsempfänger geeinigt. Dem will jetzt auch die Union im Bundesrat zustimmen und alles könnte zum 1. Januar in Kraft treten. Also Ende gut, alles gut? Oder ist das dann doch eher ein fauler Kompromiss? Das besprechen wir mit einem der 3 Vertreter der Regierungsfraktionen, die den Kompromiss gestern vorgestellt haben. Mit Johannes Vogel, dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Herr Vogel, dieses Bürgergeld ist nicht mehr das, was es mal war. Es heißt so nur noch dem Namen nach, sagt Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der ja nach eigener Aussage auch tatsächlich überrascht war, wie weit ihm die Ampel entgegengekommen ist. Hat die Regierungskoalition da gestern ihre Seele verkauft?
Nein. Wir haben die Situation, dass wir die Grundsicherung grundlegend modernisieren werden und dass das Bürgergeld kommt. In der Sache, für mich war immer der Kern des Bürgergeldes, um nur ein Beispiel zu nennen, neben vielen, vielen anderen, die sich ändern, dass wir unseren Sozialstaat leistungsgerechter und aufstiegsorientierter machen und dass wir zum Beispiel die Zuverdienstregeln endlich angehen, dass es sich für Menschen mehr lohnt, Schritt für Schritt sich rauszuarbeiten aus der Grundsicherung, wo uns viele Experten sagen, das ist der Hebel auch zur Reduktion der Langzeitarbeitslosigkeit. Darüber arbeite ich persönlich auch seit vielen Jahren, dass junge Menschen nicht mehr schlechter behandelt werden wegen der Familie, in die sie geboren werden, dass sich zum Beispiel eine Ausbildung lohnt, weil bisher konnte man vom Ausbildungsgehalt in einer Hartz-IV-Familie 200 Euro behalten, künftig sind es über 600. Um nur einige Beispiele zu nennen, all das verbessert sich durch das Bürgergeld und das ist eine gute Nachricht.
Es gibt den Verdacht, dass die FDP den Bürgergeldplänen von SPD und Grünen nur zugestimmt hat, weil sie gehofft, spekuliert hat, dass es so wie ursprünglich geplant nie kommen wird und vor allem deshalb mit dem Kompromiss jetzt so zufrieden ist. Was sagen Sie Menschen, die diesen Verdacht haben?
Dass das Unfug ist, weil wir ja ausweislich unseres Wahlprogramms, langjähriger Programmatik der FDP, seit vielen Jahren für ein liberales Bürgergeld streiten. Das heißt, wir wollen etwas modernisieren in der Grundsicherung. Wir wollen etwas grundlegend verändern. Ein Beispiel, dass sich Anstrengung stärker lohnt, habe ich eben genannt. Und wir haben damit auch einen Veränderungswillen. Die Union hat den ja nicht. Die hat ja die letzten Jahre regiert und hatte offenbar wenig eigenen Ehrgeiz an der Grundsicherung, was zu verbessern. Wir glauben aber, die Grundsicherung musste verbessert werden. Dass es trotzdem Unterschiede gibt in der Demokratie und dass natürlich nicht FDP pur ist, das ist auch klar. Und deswegen hat sich natürlich zum Beispiel vom Erstentwurf von Hubertus Heil zum gemeinsamen Gesetz der Koalition und dann jetzt, wenn die demokratische Koalition noch breiter sein muss mit der Union, natürlich was verändert, das ist aber ja in der Demokratie ganz normal. An einer Stelle bezieht sich die Debatte ja vor allem auf diese Frage von Fördern und Fordern. Und in der Tat ist es so, dass ich als FDPler klar sage, Fördern und Fordern war richtig und ist richtig und musste gelten und muss gelten. Deswegen habe ich mich auch geärgert über eine Debatte, die den Eindruck erweckte, zum Beispiel im Bürgergeld hätte es sanktionsfreie Zeiten gegeben. Die hat es nicht gegeben, dem hätte ich auch nicht zugestimmt. Aber es ist Verwirrung entstanden, es ist der Eindruck entstanden, es sind Missverständnisse entstanden bei dem Thema durch diese Vertrauenszeit. Und deshalb ist es doch gut, wenn eine Koalition dann die Kraft hat zu sagen, diese Missverständnisse räumen wir aus, weil eben ganz viel anderes in diesem Gesetz so gut ist, dass es kommen muss.
Gibt es an diesem Kompromiss denn auch etwas, was Sie schmerzt?
Mein Kernanliegen, die Zuverdienste zu reformieren, ein Bürgergeld zu haben, was einfacher und unbürokratischer ist, was mehr Weiterbildung möglich macht als vorher, Ausbildung können nachgeholt werden, das ist alles erhalten geblieben. Das Kernanliegen von uns Freien Demokraten, auch von mir persönlich, war diese Zuverdienstreform, weil die so überfällig ist. Trotzdem haben wir hart mit der Union gerungen, auch ich beim Thema Schonvermögen. Denn ich bin der Meinung, es ist richtig, dass wenn Sie nach einem Schicksalsschlag in die Grundsicherung fallen, dass Sie dann nicht als erstes Ihre Altersvorsorge aufbrauchen müssen, dass Sie nicht als erstes Details Ihres Mietvertrags diskutieren müssen, sondern dass Sie sich darauf konzentrieren können, rauszukommen aus der Grundsicherung. Das kann uns allen passieren. Und natürlich haben wir deshalb da hart gerungen. Ich finde aber, der Kompromiss ist jetzt wirklich tragbar. Was mir an der Stelle wichtig war, ist, dass die Altersvorsorge komplett rausgenommen ist. Dass zum Beispiel Selbstständige, die vorher nicht Arbeitslosengeld 1 haben, nach dem Schicksalsschlag nicht ihre Altersvorsorge aufbrauchen müssen. Und die haben wir komplett rausgenommen aus dieser Schonvermögenberechnung. Und das finde ich, ist wirklich dann ein guter Kompromiss, dem ich aus voller Überzeugung zustimmen werde.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband, der kritisiert das Menschenbild vom faulen Arbeitslosen, dem man Beine machen müsse, das bleibe auch jetzt gerade nach diesem Kompromiss. Was antworten Sie darauf?
Der Paritätische Wohlfahrtsverband und ich offenbar unterschiedliche Vorstellungen hatten und haben, was in der Grundsicherung verbesserungsbedürftig ist. Ich glaube, sie muss fairer, aufstiegsorientierter, leistungsgerechter werden. Wir brauchen mehr Arbeitsanreize, wir müssen sie unbürokratischer machen. Aber ich bin nicht der Meinung, dass im System, übrigens auch bei den Beschäftigten in den Jobcentern, ich habe selber mal für eins beruflich Verantwortung getragen vor der Zeit in der Politik, der Geist herrschen würde, man müsste faulen Arbeitslosen Beine machen. Das zeigt sich übrigens auch schon daran, dass 9 von 10 Betroffenen ja mit Sanktionen gar nie in Kontakt kommen. Das ist auch gut so. Aber es gibt eben wie überall, wie im Straßenverkehr, die wenigen Ausnahmen von der Regel. Und da muss, finde ich, in einer Grundsicherung gelten, dass, wenn man nicht nach den Regeln spielt, auch eine Konsequenz folgt. Das ist nur fair, ist auch eine Frage des Respekts und des Zusammenhalts zwischen denen, die Unterstützung in Anspruch nehmen und Unterstützung finanzieren, sondern wo der Veränderungsbedarf war in der Grundsicherung, war an ganz vielen anderen Stellen. Und da gelingt uns wirklich jetzt ein großer Schritt zur Modernisierung.
Im SWR2-Tagesgespräch war das Johannes Vogel, der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Das Gespräch haben wir am Vormittag aufgezeichnet. Das Vereinigte Königreich fühlt sich spätestens seit dem Brexit für einige eher wie eine Zwangsehe an. Besonders laut sind die Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland. Schon 2014 gab es dort ein Referendum über die Union mit England. Damals haben 55% dafür gestimmt, also für den Verbleib im Vereinigten Königreich. Weil aber 2016 eine Mehrheit der Schotten in der Volksabstimmung den Brexit abgelehnt hat, der sie jetzt trotzdem trifft, taucht das Thema Unabhängigkeitsreferendum immer wieder auf der Agenda auf. Regierungschefin Sturgeon würde lieber heute als morgen über ein unabhängiges Schottland abstimmen lassen und hat das auch für den kommenden Oktober geplant. Dafür hat das oberste Gericht im Vereinigten Königreich heute klare rechtliche Hürden aufgestellt. Schottland darf kein zweites Unabhängigkeitsreferendum ohne Zustimmung aus London abhalten, so die Entscheidung der Richter. Christoph Prössl berichtet.
Die Begründung des obersten Gerichts ist klar. Eine Unabhängigkeit Schottlands betrifft die Union des Vereinigten Königreichs. Deswegen kann die schottische Regionalregierung ohne die Zustimmung Londons ein solches Referendum nicht ansetzen. Damit rückt die Unabhängigkeit in weite Ferne. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sagte, sie sei enttäuscht von dem Urteil.
First of all, while I am obviously very disappointed by it, I do respect and accept the judgment of the court.
Sturgeon betonte, sie wolle sich an das Urteil halten, also kein Referendum ansetzen. Sie kündigte jedoch an, am Unabhängigkeitskurs festzuhalten.
As is becoming clearer by the day,
unsere Unabhängigkeit ist absolut notwendig. Schottland muss das Desaster des Brexits, angestoßen von einer Regierung, für die wir nicht gestimmt haben, hinter sich lassen. Das niedrige Wachstum und die sozialen Ungerechtigkeiten halten uns zurück.
Premierminister Rishi Sunak begrüßte das Urteil, wie er im Unterhaus sagte.
We respect the clear and definitive ruling of the Supreme Court.
Sunak appellierte an den Zusammenhalt und betonte, es gehe darum, die Probleme der Menschen gemeinsam anzugehen. Die Politiker der schottischen Nationalpartei SNP wollen nun die für Ende 2024 geplante britische Parlamentswahl zu einer Abstimmung über die Unabhängigkeit machen. Sollten SNP, Grüne, die auch für eine Unabhängigkeit sind, und die SNP-Absplitterung ALBA gewinnen, steigt der Druck auf London erheblich. Der Fraktionsvorsitzende der SNP im Unterhaus, Ian Blackford, warf Rishi Sunak vor, der Premierminister habe kein Recht, den Menschen in Schottland ihre demokratischen Rechte vorzuenthalten.
He has no right to deny democracy to the people of Scotland.
Die SNP argumentiert, dass Schottland freiwillig Teil Großbritanniens ist und nicht gezwungen werden kann, Teil der Union zu bleiben. In den Umfragen gibt es derzeit keine Mehrheit für eine Unabhängigkeit.
Und wir schauen in den Nahen Osten. Zwei Explosionen heute Morgen am Stadtrand von Jerusalem. Mindestens ein Mensch stirbt, etwa 20 werden teils schwer verletzt. Die Polizei spricht von Bomben, die aus der Ferne gezündet wurden. Ein Sprecher der radikal-islamischen Hamas lobte die Anschläge, ohne sich zu der Tat zu bekennen. Laut israelischem Inlandsgeheimdienst handelt es sich um die ersten Bombenanschläge in Jerusalem seit 2016. Allerdings seien allein in diesem Jahr 34 solcher Anschläge vereitelt worden. Schon seit Monaten schaukelt sich in der Region die Gewalt wieder hoch, vor allem im besetzten Westjordanland. Nach einer Serie tödlicher Anschläge auf israelische Ziele werden dort fast täglich Razzien durchgeführt. Und ein Ende der Gewalt ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Dazu ein Kommentar von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
Die Bomben von Jerusalem haben einen 16-jährigen Jungen getötet und mehr als 20 Menschen verletzt. Doch die Wirkung dieser Terroranschläge geht weit über das hinaus. Einige Jahre schon hat es keine Bombenanschläge mehr in Israel gegeben. Aber alle, die die Lage im Nahen Osten kennen, wissen, dass der Nahostkonflikt weit davon entfernt ist, gewaltfrei zu verlaufen. Fast jeden Tag gibt es im Westjordanland Zusammenstöße zwischen israelischem Militär, gewaltbereiten Palästinensern und radikalen Siedlern. Dabei sind in diesem Jahr schon mehr als 140 Palästinenser getötet worden. 26 Menschen starben bei Anschlägen in Israel, in Ost-Jerusalem und im Westjordanland. Die Bomben von Jerusalem treffen Israel in einem äußerst heiklen Moment. Noch steht die neue Regierung unter Benjamin Netanyahu nicht, die als die rechteste und national-religiöseste in die Geschichte des Landes eingehen dürfte. Und so bitter das klingt, die Bomben nützen einigen der Koalitionspartner vom rechten Rand, mit denen Netanjahu sich einlassen will, um eine Mehrheit zustande zu bringen. Denn seine neuen Partner leben von der Eskalation. Itamar Ben-Gvir zum Beispiel, ein verurteilter Rechtsextremist, er möchte Minister für innere Sicherheit werden, mit Zuständigkeit für die Polizei. Er will es schon als Zeichen seiner Mäßigung verstanden wissen, wenn bei seinen Veranstaltungen nicht mehr Tod den Arabern skandiert wird, sondern nur noch Tod den Terroristen. Nach den heutigen Bombenanschlägen fordert er gezielte Tötungen und Kollektivstrafen. Oder Bezalel Smotrich, der jetzt so schnell wie möglich an die Regierung will, in der er selbst maximalen Einfluss auf die besetzten Gebiete bekommt. Er vertritt die Interessen der radikalsten, gewaltbereiten Siedler und möchte so schnell wie möglich auch nach israelischem Recht illegale Außenposten der Siedlungen legalisieren. Heute, nach den Anschlägen, twitterte er das böse Wort vom Untermenschen, was noch einmal deutlich macht, wes Geistes Kind er ist. Und auch auf palästinensischer Seite gibt es die, die von der Eskalation leben. Die palästinensische Autonomiebehörde unter Mahmoud Abbas kann nicht mal mehr in den Ballungsräumen autonom agieren und ist schwach wie nie. Das liegt an vielen internen Problemen, aber auch daran, dass Israel nur wenig tut, eine palästinensische Regierung, die diesen Namen verdient, zu stärken. Die Hamas, die von der EU als Terrororganisation geführt wird, möchte übernehmen und versucht sich einerseits als Gesprächspartner anzudienen, andererseits zündelt sie, wo es nur geht. Ein Hamas-Sprecher nannte die Bomben von Jerusalem heute so wörtlich heroisch. In dieser Lage, in der die Gewalt im Nahen Osten eskaliert wie lange nicht, bestimmen also diejenigen den Ton, die Öl ins Feuer gießen. Benjamin Netanjahu wird Zugeständnisse an die machen müssen, die auf Eskalation setzen, oder er wird scheitern. Das ist für ihn angesichts eines laufenden Prozesses wegen Amtsmissbrauchs keine Option. Was heißt all das für den Frieden in Nahost? Er ist weiter weg denn je. Die Zeichen stehen auf Gewalt.
Ein Ende der Gewalt im Nahen Osten ist nicht in Sicht. Das war ein Kommentar von Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio in Tel Aviv. Und wir kommen nochmal zurück auf die Auswirkungen von Russlands Krieg gegen die Ukraine. Dazu gehören bei uns Inflation und Energiekrise. Damit hat sich heute der Rheinland-Pfälzische Landtag in Mainz beschäftigt. Ministerpräsidentin Dreyer von der SPD hat eine Regierungserklärung abgegeben und sich trotz allem zuversichtlich über die Zukunft geäußert. Landespolitikkorrespondent Christian Buttgereit berichtet.
Entschlossen und solidarisch die Zeiten wenden. Unter dieser Überschrift wendete Malu Dreyer vor allem Bekanntes und Beschlossenes, zählte auf, womit Bund und Land den Bürgern in der Krise helfen. Gas- und Strompreisdeckel, Abschlagszahlungen, Steuererleichterungen, das 49-Euro-Ticket und so weiter. Dreyer tat das nicht ohne Absicht. Der Ministerpräsidentin ging es darum, deutlich zu machen, der Staat lasse niemanden allein.
Die Bundesregierung und die Landesregierungen tun alles dafür, dass die Preise gedeckelt werden und Energie nicht unbezahlbar wird. Und wir tun alles dafür, dass wir genügend Gas haben, um durch den Winter zu kommen.
Der CDU-Abgeordnete Helmut Martin erinnerte daran, dass es immer noch ungeklärte Fragen gebe, etwa wie Besitzer von Öl- und Pelletheizungen entlastet werden sollen. Dreyers Eigenlob ginge ins Leere und die Hilfen seien nach wie vor lückenhaft.
Umgekehrt ist es wenig überzeugend, dass auch Menschen, die von den steigenden Energiepreisen zwar vielleicht auch gefordert, aber eben nicht überfordert werden, aus der Gießkanne zum Beispiel mit der Energiepreispauschale bedacht werden. Die Schulden, die dafür aufgenommen werden, die muss die jüngere Generation einmal zurückzahlen. Das ist weder gerecht noch nachhaltig.
Dessen ungeachtet lobte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Betzing-Lichtentäler die Beschlüsse der Ampeln in Berlin und Mainz. In Zeiten, in denen viele Menschen Angst vor Gasmangellage und Stromblackouts hätten, handelten die Regierenden zuverlässig und vorausschauend. Dazu gehöre auch, die erneuerbaren Energien nun mit Hochdruck auszubauen.
Je dezentraler nachhaltige Energie in allen Teilen des Landes gewonnen wird, desto weniger erpressbar sind wir von Despoten aus anderen Staaten. Und all diese landespolitischen Maßnahmen zeugen davon, unser Staat hat ein intaktes Immunsystem, das Angreifer abwehren und Krisen zäumen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Weil dieses intakte Immunsystem keine Selbstverständlichkeit ist und auch Anstrengungen erfordert, hatte sich Malu Dreyer zum Ende ihrer Regierungserklärung mit einem eindringlichen Appell an die Menschen im Land gewandt.
Unterstützen Sie in Ihrer Gemeinde Windkraftanlagen und Photovoltaik. Jedes nicht gebaute Windrad beschleunigt den Klimawandel und seine katastrophalen Folgen für uns alle. Und das können wir uns einfach nicht mehr leisten.
Der Bericht aus dem Landtag in Mainz von Christian Buttgereit.